Die deutsche Wirtschaft steht weiter unter Druck.
Die deutsche Wirtschaft stagniert.
Die Lage ist eh nicht gut und dann auch noch der Iran-Krieg jetzt.
Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen für dieses Jahr mit einem mickrigen Plus von gerade einmal 0,6%.
Damit wird deutlich, wie schlecht die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist.
Die Pleitewelle jedenfalls rollt weiter.
Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise. Das hören wir fast jeden Tag in den Nachrichten. Diskutiert wird oft über zu viel Bürokratie und hohe Energiepreise. Doch ein Faktor wird häufig unterschätzt: China und der riesige Exportüberschuss aus China. Der ist für ganz Europa ein Problem, trifft die deutsche Wirtschaft aber besonders hart. Chinesische Unternehmen fluten die Märkte mit billigen E-Autos, Stahl und Green Tech wie Batterien. Produkte, bei denen zum Teil lange Deutschland Exportweltmeister war. Billig sind die Produkte unter anderem deswegen, weil die chinesische Regierung die Unternehmen massiv unterstützt mit Subventionen. Wie kann die EU gegensteuern? Mit neuen Regeln für ausländische Direktinvestitionen oder gar mit neuen Zöllen? Darum geht es heute bei EU2Go, dem Podcast für Europapolitik des Jack Delors Centers in Berlin. Mein Name ist Tonüren und ich sitze heute mit zwei Kollegen im Studio. Einmal Nils Redeker, unserem Co-Direktor, und Yannick Janssen, unserem Senior Policy Fellow für soziale Kohäsion und grüne Transformation. Hallo ihr beiden.
Hi du.
Hallo du.
Gerade wird ja viel über den sogenannten China-Schock 2.0 diskutiert. Das suggeriert erstmal, dass es bereits einen ersten China-Schock gab. Der war in den frühen 2000ern. Bevor wir also zu der Gegenwart kommen, erstmal einen Blick in die Vergangenheit und eben in diese 2000er Jahre. Was war denn der China-Schock 1.0?
Der China-Schock 1.0 war in erster Linie ein sehr amerikanisches Phänomen. Die Grundgeschichte war, dass nachdem China der Welthandelsorganisation beigetreten ist, wir einen massiven Anstieg von chinesischen Exporten schon damals gesehen haben. Vor allem in Bereichen wie Textilien, Möbelbau, Unterhaltungselektronik und so weiter. Also in den Bereichen, wo es wirklich um Industrieproduktion ging, aber eher einfache, weniger stark komplizierte Industrieproduktion. So. Und das wurde damals vor allem in den USA stark gespürt. Wir haben gesehen, dass in den USA gerade diese Industrien unter dem massiven Importdruck aus China gelitten haben und dort es zu großen Arbeitsmarktverlusten kam. Jetzt war die Erwartung damals im Textbuch, und darum war das auch so eine große Diskussion, dass der amerikanische Arbeitsmarkt sich darauf einfach anpassen würde. Quasi, es gibt eine Verschiebung im Welthandel und entsprechend gehen diese Industrien in den USA zurück, aber dann wechseln amerikanische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in neue Industrien, die dann entstehen. Und das ist ausgeblieben. Darum China-Schock. Es gab tatsächlich einen großen Arbeitsplatzverlust. Und das Zweite ist, dass der sehr stark regional konzentriert war. Also in ein paar Bereichen, in North Carolina, in Michigan, in all diesen quasi klassischen Industriehochburgen der USA, gab es starke Arbeitsplatzverluste. Und dann hat man gesehen, dass alles Mögliche an schlechten, quasi wirtschaftlichen Ergebnissen am Ende damit auch korreliert ist. Also nicht nur sind Arbeitslosigkeit hochgegangen, das Einkommen ist runtergegangen in diesen Regionen, eine schlechtere öffentliche Infrastrukturversorgung, eine schlechtere Gesundheitsversorgung. Also vor 10 Jahren gab es eine ganze Literatur, die sich damit beschäftigt hat, welches schlimme Ergebnis können wir noch mit diesem China-Schock korrelieren. Am Ende dann auch, und das war der größte politische Faktor, da hat man gesehen, dass in diesen Regionen dann auch Trump während seiner ersten Wahl besonders stark war. Entsprechend hat das die handelspolitische Debatte in den USA sehr geprägt.
Heute sprechen wir von dem zweiten China-Schock, der Europa mehr betrifft. China beherrscht immer mehr die Märkte der Zukunft, etwa bei E-Autos oder den Batterien, die man dafür braucht. Yannick, hat China Europa abgehängt?
Also ich glaube, hier muss man erstmal nochmal klar sagen, wie Nils das bereits gesagt hat, dass der Unterschied zum ersten China-Schock eben wirklich in den betroffenen Branchen liegt. Also damals hat es sich besonders auf eben diese einfachen Konsumgüter wie Textilien, Möbel und weiteres konzentriert. Und viele europäische Länder, allen voran auch Deutschland, haben damals besonders von diesen billigen Produkten aus China natürlich profitiert auf dem heimischen Markt. Aber andererseits haben sie sich auch ganz gut ergänzt mit der chinesischen Industrialisierung. So stellten sie die Maschinen und Technik her, die chinesische Firmen letztlich für die Produktion dieser Massengüter brauchten. Und ein anderer Punkt, der noch wichtig ist, gerade aus deutscher Sicht, ist, dass die Mittelschicht und Oberschicht in China durch diese Industrialisierung massiv gewachsen ist. Und sie waren auch sehr konsumfreudig. Das heißt, gerade Deutschland, die sich sehr auf Premium-Segmente fokussieren, denken wir gerade an die Automobilbranche, hat natürlich auch von dieser wachsenden Nachfrage im großen chinesischen Markt profitiert. Jetzt mit dem zweiten China-Schock hat sich das dann geändert. Also die chinesische Regierung hat über viele Jahre eine klare Strategie verfolgt, die zum Ziel hatte, eben nicht nur auf diese Massengüter mehr zu setzen, sondern auch Spitzentechnologien in China selbst herzustellen. Da sprechen wir eben besonders von Sektoren wie Maschinenbau, Chemie, aber eben auch Automobilindustrie, also den Sektoren, in denen traditionell gerade die deutsche Industrie besonders stark war. Und die Konsequenz, die sehen wir jetzt sehr klar, einen sehr starken und rasanten Strukturwandel in China selbst, wo europäische Unternehmen es verpasst haben, letztlich schnell genug umzurüsten auf diese neuen Technologien, gerade auch auf Klimatechnologien wie Solar, Batterien, Wind, aber auch Elektroautos und da jetzt nun sehr deutlich an Marktanteilen einbüßen.
Wie kam es denn jetzt dazu, dass China so viel exportiert, Nils? Liegt das vor allem an den hohen Subventionen für Unternehmen oder auch daran, dass die chinesische Politik einfach cleverer war und früher auf E-Autos gesetzt hat als wir in Deutschland?
Es ist eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Also einmal steckt dahinter natürlich eine sehr starke industriepolitische Strategie der chinesischen Regierung. Das hat man mit dem China 2025-Plan sich genauso vorgenommen, in diesen Bereichen wettbewerbsfähig zu werden und den Weltmarkt zu dominieren. Das ist dann zum einen getrieben von sehr starken Subventionen. Die OECD hat gerade gestern neue Zahlen rausgebracht, in denen sie zeigen, dass in diesen Bereichen chinesische Unternehmen bis zu 8-mal mehr Subventionen bekommen als der OECD-Durchschnitt. 60% des Anstiegs im Weltmarktanteil in diesen Branchen chinesischer Hersteller lässt sich auf die Subventionen laut der OECD zurückführen. Also da steckt schon eine Menge staatliche Unterstützung dahinter. Dazu kommt aber dann auch, dass durch diese staatliche Unterstützung in China ein massiver Wettbewerb im eigenen Markt stattfindet, unheimlich viele Unternehmen in diese Branchen reindrücken und dann sich tatsächlich auch am Ende sehr innovative Firmen durchsetzen. Und da gibt es zum Teil auch wirklich einfach einen Technologievorsprung. Wenn wir in Bereiche wie Batterien und Autos schauen, da ist man zum Teil einfach dem Weltmarkt ein Stück weit eine Nase vorn. Und dazu kommt aber auch noch zwei andere Sachen. Das eine ist, dass die heimische Nachfrage unheimlich gering ist. Und zum anderen ist die Währung massiv unterbewertet. Normalerweise würden wir davon ausgehen, dass wenn man so viel exportiert, dass dann die Währung aufwertet. Die chinesische Regierung interveniert sehr intensiv, damit das nicht passiert. Das heißt, das macht chinesische Produkte nochmal zusätzlich günstiger auf dem Weltmarkt. Und diese ganzen Faktoren zusammengenommen führt halt dazu, dass wir einen wahnsinnigen Anstieg an Exporten sehen, der sich in Europa niederschlägt, im Rest der Welt genauso und der auch nicht aufhört. Also wir haben jetzt gerade, hat die chinesische Regierung den nächsten 5-Jahres-Plan vorgelegt. Das Gute ist, die sagen ja immer sehr genau, was sie vorhaben und man kann das da nachlesen. Und da ist genau diese Strategie weiter verfolgt. Jetzt nicht mehr in den Bereichen, die man vorher sich vorgenommen hatte. Jetzt geht es um Bereiche wie KI-Anwendungen, Quantum, Halbleiter und so weiter. Aber diese Industriestrategie, ein sehr starker Fokus auf Export und Technologieentwicklung wird sich fortsetzen.
Yannick, du beschäftigst dich ja viel mit europäischer Klimapolitik. Ist es denn fürs Klima nicht gut, wenn die grüne Transformation mit günstigen chinesischen Produkten schneller vorankommt?
Genau, also ich glaube, das gilt es auch erstmal anzuerkennen. Also dass für das Erreichen der internationalen Klimaziele ist Chinas Fokus auf sogenannte Cleantech-Produkte wie Solarmodule, Batterien, E-Autos, Wärmepumpen und Windturbinen erstmal sehr positiv. Gerade auch in einer Zeit, in der Klimapolitiken international eben unter besonders großem Druck stehen, schauen wir zum Beispiel in die USA, die gerade aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten sind, oder aber auch in Europa, wenn wir uns die hitzigen Debatten über die zukünftige Klimaambition auf unserem Kontinent anschauen. Schauen wir uns zum Beispiel das letzte Jahr an, so sehen wir, dass China alleine für 60% des globalen Ausbaus der erneuerbaren Energien verantwortlich war. Dieser große Fokus auf Produktion eben solcher Cleantech-Produkte hat natürlich auch weltweite Auswirkungen. So sehen wir, dass die Kosten letztlich für Solarmodule, Windturbinen und Batterien weltweit rapide gesunken sind. Seit 2010 um ca. 60-90%. Auf diese Weise sind eben diese klimafreundlichen Alternativen inzwischen häufig attraktiver aus preislicher Sicht als fossile Energieträger. Und das ist eben zu großem Teil getrieben durch diesen massiven Ausbau der Produktion in China, des starken Wettbewerbs in dem Land und auch den technologischen Fortschritt, den chinesische Firmen vorantreiben, wie Nils eben schon gesagt hat. Weltweit sehen wir so, dass China momentan für 80% der globalen Batteriezellproduktion verantwortlich ist und auch im Jahr 2024 ca. 70% der globalen Elektroautoproduktion verantwortet hat.
Das klingt ja jetzt erstmal ziemlich positiv. Was sind denn die Risiken dabei?
Also langfristig ist natürlich eine grüne Klimatransformation, deren industrielle Basis extrem von einem einzigen Akteur dominiert wird und auch abhängig von diesem ist, auch mit geopolitischen Risiken behaftet, wenn dieser Akteur letztlich die Klimatransformation dann vielleicht doch nicht mehr priorisiert. Und zugleich sehen wir eben auch Folgen in Europa durch diese industrielle Konzentration in China. Also wir sehen, dass die gesellschaftliche und politische Unterstützung des grünen Wandels auch am Gelingen der industriellen Transformation auf unserem Kontinent abhängt. Also gehen hier viele Produktionsstandorte und Jobs verloren, ohne angemessen ersetzt zu werden. So wird auch die Klimatransformation letztlich an politischer Akzeptanz verlieren.
Chinesische Unternehmen verdrängen also zunehmend deutsche Unternehmen aus verschiedenen Märkten und das in Schlüsselbranchen der deutschen Wirtschaft. Nils, hast du das Gefühl, dass diese Entwicklung in ihrer ganzen Tragweite schon in der deutschen Politik angekommen ist?
Ich würde sagen, zunehmend ja. Und wie gesagt, es sind ja inzwischen auch nicht mehr nur noch die Klimatechnologien, sondern wir sehen starken Verdrängungen auch im Bereich wie Maschinenbau, wie Chemikalien. Also wirklich das Herz der deutschen Industrie. Und ich würde sagen, man hat in Berlin lange nicht so eine nervöse Stimmung wahrgenommen, wie man das gerade tut. Also das Thema ist medial unheimlich präsent, es ist aber auch in den Hintergrundgesprächen, die man führt, die zentrale Herausforderung. Und trotzdem muss man sagen, de facto kommen die wirklichen Impulse dafür, wie man jetzt damit umgehen soll oder dass man was machen soll, immer noch sehr viel mehr aus Brüssel als aus Berlin derzeit.
Was sind denn die Impulse aus Brüssel dazu? Wie ist die EU bisher mit diesem neuen Exportdruck aus China umgegangen? Welche Instrumente gibt es? Und wie hat die EU sie benutzt?
Also erstmal hat man einfach die klassischen handelspolitischen Instrumente, die man für solche Fälle hat, benutzt. Ich glaube, das prominenteste Beispiel, das haben wir hier auch schon mal besprochen, waren die Antisubventionszölle auf chinesische E-Auto-Exporte, die man 2024 eingeführt hat. Heißt, man hat einfach sich angeschaut, wie stark profitieren chinesische Unternehmen von Subventionen, entsprechend dann firmenspezifische Zölle verhangen und jetzt gibt es das zwischen 10% und 35%, je nach Unternehmen, neue Zölle auf chinesische E-Autos. So, und das macht man in dem Bereich, gibt aber auch eine ganz andere Reihe, wo man klassische Anti-Dumping, Anti-Subventionszölle verhangen hat. Ich glaube, die Diagnose ist aber inzwischen, dass das einfach nicht mehr reicht. Aus ein paar Gründen. Einmal kriegt man damit einfach nicht die gesamte Tiefe chinesischer Subventionen abgedeckt, weil ganz viel eben läuft über Währungsunterbewertung, über Subventionen, die auf der subnationalen Ebene in den Regionen stattfindet, die man damit auch nicht so richtig kriegt, über quasi einfach eine historisch gewachsene Subvention, die jetzt gar nicht mehr stattfinden, aber immer noch einen Wettbewerbsvorteil bedeuten, eben weil man beispielsweise der Automobilbranche so lange so viel Unterstützung gegeben hat, dass man sie heute zum Teil gar nicht mehr braucht. Also das eine ist, man kriegt nicht das ganze Ausmaß der staatlichen Unterstützung abgebildet mit diesen klassischen Instrumenten. Und das andere Problem ist, es dauert einfach unheimlich lange, diese Form von Zöllen zu verhängen. Dahinter steckt dann immer eine sehr spezifische Investigation in reelle Nachweise, was tatsächlich passiert. Die Antisubventionszölle, die man gemacht haben, haben über ein Jahr gebraucht. Dann gibt es noch politische Diskussionen darum und so weiter und so fort. Das Instrumentarium reicht einfach nicht mehr aus, um quasi der Bedrohung, die jetzt da entsteht, gerecht zu werden.
Und wo stehen wir jetzt in der Debatte? Also wenn du sagst, dass die bisherigen Instrumentarien nicht ausreichen, was wird momentan in Brüssel diskutiert?
Da ist gerade ziemlich viel in Bewegung und vor allem auf dieser handelspolitischen Dimension. Also was wir gesehen haben, dass Ende Mai die Kommission eine interne Debatte darüber hatte, welche neuen Instrumente könnte man machen, um der Situation Herr zu werden. Der Plan ist jetzt, dass man das Mitte Juni mit den Mitgliedsländern diskutiert, sich dann quasi dort die politische Unterstützung abholt, um neue Maßnahmen einzuführen und dann über den Sommer daran wirklich arbeitet. Jetzt gibt es so zwei Sachen. Das eine ist, haben wir die richtigen Instrumente auf dem Tisch oder brauchen wir nochmal was Neues? Wie gesagt, quasi wenn wir ganz klassisch das Handbuch dessen nehmen, was wir immer benutzt haben, dann wird es nicht klappen. Gibt aber durchaus Überlegungen, ob man nicht solche Dinge wie Safeguards, die im WTO-Recht durchaus vorgesehen sind, neu anwendet. Also zum Beispiel sagt, wir sehen einen großen Anstieg von chinesischen Exporten in bestimmten Sektoren. Darum machen wir jetzt Schutzzölle, ohne einzelne Subventionen nachzuweisen, einfach allgemeine Schutzzölle auf diese Branche. Das Problem dabei ist, dass eigentlich WTO-rechtlich das nicht gedacht ist, dass man das auf einzelne Länder macht, sondern dann müssten sie gleich für alle Länder gelten. Und das will man natürlich nicht. Man will sich ja gegen quasi chinesische Importe schützen, nicht den Markt insgesamt für andere Handelspartner zu machen. Das ist ein bisschen die Frage, wie man darum herumkommt, ob man da einfach zum Beispiel Handelspartner, mit dem man man ein Freihandelsabkommen hat, ausnimmt, bestimmte Quoten festlegt und so weiter. Also die andere Frage ist, braucht man nochmal ein ganz anderes neues Instrument? Aber ich würde immer sagen, ich glaube, das Kernproblem ist nicht die Frage, brauchen wir neue Instrumente? Wir könnten wahrscheinlich auch mit dem, was wir auf dem Tisch liegen haben, mehr machen. Das Problem ist, sind wir bereit, diese Instrumente so anzuwenden, dass sie wirklich empfindliche Zölle auf chinesische Einfuhren machen? Und ich glaube, das ist die Debatte, die sich jetzt im Kern politisch dreht. Gibt es dafür ein Backing aus den Mitgliedsländern?
Wir haben jetzt ziemlich viel über den enormen Exportdruck aus China gesprochen, aber gleichzeitig sehen wir ja noch ein anderes Phänomen, nämlich, dass chinesische Unternehmen zunehmend auch in Europa selbst investieren. Batterie-Gigafabriken von chinesischen Firmen entstehen quer durch die EU und während europäische Autohersteller Werke schließen, werden chinesische E-Autos zunehmend auch in Europa montiert. Wir hatten in der vergangenen Folge mit Philipp Jäger schon ausführlich über den Industrial Accelerator Act der EU gesprochen und da vor allem über die Buy European Klauseln. Wer die Folge noch nicht gehört hat, sollte das natürlich unbedingt nachholen. Was ich aber in dieser Folge genauer anschauen möchte mit euch, Nils und Yannick, ist ein anderer Teil des IAA, nämlich die ausländischen Direktinvestitionen. Yannick, was schlägt denn der IAA dazu vor?
Im Wesentlichen sieht der Industrial Accelerator Act vor, dass große ausländische Direktinvestitionen in ausgewählten strategischen Sektoren in der EU in Zukunft an klarere Bedingungen geknüpft werden sollen. Also das betrifft beispielsweise Bedingungen an die lokale Beschäftigung, an die Einbindung europäischer Zulieferer in der Produktion oder aber auch den Transfer von Wissen und Know-how an europäische Unternehmen, damit diese eben auch die technologische Lücke, die entstanden ist, über die Jahre jetzt schließen können. Wenn ausländische Firmen diese gesetzten Bedingungen nicht erfüllen, dann dürfen sie eben die geplanten Investitionen in Europa nicht tätigen.
Die Aufregung war ja ziemlich groß auf diesen Vorschlag, auch weil die EU jahrzehntelang eines der offensten Investitionsregime der Welt hatten. Sehen wir hier einen protektionistischen Schwenk der EU-Kommission?
Also was man sicherlich feststellen kann, ist eine strategische Neuausrichtung der Europäischen Kommission. Zugleich würde ich aber sagen, dass der Vorwurf eines breiten Protektionismus den Charakter des Vorschlags hier verfehlt. So argumentieren Arthur und ich in unserem Policy-Brief, dass der Industrial Accelerator Act keinen ganz generellen Regulierungsrahmen für ausländische Investitionen einführt. Vielmehr handelt es sich eben um ein eng zugeschnittenes, gezieltes und ja politisch selektives Instrument. Selektiv eben genau deshalb, weil verschiedene Filter gleichzeitig zutreffen müssen, damit die Regeln überhaupt angewendet werden. Erstens gelten diese Bedingungen nur für ausländische Investitionen in vier strategischen Sektoren. Das sind Batterien, Elektroautos, Solarmodule und kritische Rohstoffe. Alle anderen Sektoren bleiben erstmal außen vor. Zweitens werden die Regeln nur für besonders große Investitionen angewendet, die eine Volumen von 100 Millionen überschreiten. Und drittens, und das ist wahrscheinlich entscheidend, die Regeln werden nur dann angewendet, wenn die investierende Firma aus einem Land kommt, in dem mehr als 40% der globalen Produktion in diesem Sektor konzentriert sind. Wenn man diese Filter übereinander legt und sich anschaut, was am Ende durchkommt, bleibt im Grunde nur eine Gruppe von Investitionen übrig. Im Wesentlichen sind letztlich ausschließlich chinesische Direktinvestitionen betroffen, eben weil das Land über die letzten Jahre so eine dominante Position in diesen ausgewählten strategischen Sektoren entwickelt hat. Und wenn wir uns auch die Daten von Direktinvestitionen aus China in der EU angucken und wie sie sich in den letzten 10 Jahren entwickelt haben, so ist es sehr wahrscheinlich, dass sich die Bedingungen wirklich nur im Batterie- und Elektroautosektor durchschlagen werden.
Also hat China ja recht, wenn es der EU durch den Industrial Accelerator Act Diskriminierung vorwirft, oder?
Genau, ich glaube, dieser Vorwurf lässt sich auch nicht völlig von der Hand weisen. Also es ist eben ein sehr gezieltes Vorgehen gegenüber chinesischen Direktinvestitionen in Europa. Aber, und ich glaube, das gilt es eben zu betonen, die EU hat eben auch gute Gründe, warum sie so vorgeht. Also zum einen ist es, wie wir eben beschrieben haben, eine Antwort eben auf die Dominanz von China in diesen Sektoren, die eben entstanden ist durch eine staatlich gestützte Industriestrategie über die letzten 2 Jahrzehnte. Zweitens hat China sehr ähnliche Kriterien über einen langen Zeitraum angewendet und sogar noch viel umfassender, wenn europäische Firmen letztlich Zugang zum großen chinesischen Markt bekommen wollten. Also die EU spielt hier jetzt im Grunde mit den gleichen Karten, die ihr China über Jahre lang vorgehalten hat. Und drittens hat die chinesische Regierung diese dominante Position in den strategischen Sektoren eben wiederholt auch als geopolitisches Druckmittel genutzt. Also als Beispiel sind da zum Beispiel die Exportkontrollen für kritische Rohstoffe zu nennen, die eben auch für die Produktion vieler Güter in Europa sehr wichtig sind.
Heißt das, der Ansatz der EU-Kommission bei den ausländischen Investitionen ist richtig?
Also ich würde auf jeden Fall feststellen, dass der gewählte Ansatz in die richtige Richtung geht. Schauen wir uns beispielsweise den Batteriesektor an, der eben von diesen Bedingungen besonders betroffen sein wird. Dort haben wir eben über die letzten Jahre beobachten können, dass eben die Lücke in der Produktion in Europa geschlossen wurde durch ausländische Produzenten, gerade aus Südkorea und China, die Batterien in Europa produziert haben und somit auch die Elektrifizierung europäischer Autohersteller unterstützt haben. Zugleich beobachten wir aber auch einige Schwachstellen bei diesen ausländischen Direktinvestitionen. So sehen wir, dass chinesische Batterieproduzenten eben auch ihre eigenen etablierten Zulieferer mitbringen nach Europa und weniger auf hier die heimischen Unternehmen setzen, die sich eigentlich in diesen Bereichen etablieren wollen. Ein weiterer Punkt ist, dass diese chinesischen Batterieproduzenten gerade während der Phase des Aufbaus der Massenproduktion von Batterien in Europa besonders viel auf ihre eigenen chinesischen Arbeitnehmerinnen setzen und diese aus China nach Europa einfliegen und weniger eben auf europäische Arbeitskräfte. Das ist auf der einen Seite aus Firmensicht natürlich verständlich, weil eben diese Erfahrung auch in Europa noch fehlt, die Massenproduktion von Batterien operational umzusetzen. Aus industriepolitischer Sicht ist es aber eben nicht das, was Europa eigentlich will, weil man möchte ja eigentlich Arbeitnehmerinnen und Unternehmen haben, die eben diese technologischen Fähigkeiten sich auch aneignen über die Zeit. Und damit kommen wir letztlich auch zum dritten Punkt. Das ist eben der fehlende Transfer von Know-how und Technologiewissen zu Batterien. So sehen wir zwar Kooperationen zwischen europäischen Autoherstellern und chinesischen Batterieproduzenten, aber die sind eben wirklich darauf ausgelegt, schnell qualitativ hochwertige Batterien in großem Maße bereitzustellen, damit eben viele Elektroautos aus europäischer Herstellung auf die Straße gebracht werden können.
Und kann der Industrial Accelerator Act diese Schwachstellen schließen?
Ich glaube, hier kommen wir eben zu einem kritischen Punkt. So wie die Kriterien momentan eben angelegt sind, wird der Industrial Accelerator Act die hohen Erwartungen wahrscheinlich nicht erfüllen können. Wir haben momentan 6 verschiedene Kriterien, allerdings müssen nur 4 davon angewendet werden von den Firmen. Man läuft also ein bisschen Gefahr, dass die Firmen sich hier à la carte aussuchen können, welche dieser Bedingungen sie erfüllen. Ein weiterer Punkt ist, dass einzelne Bedingungen noch sehr unverbindlich formuliert sind im momentanen Vorschlag, beispielsweise zur Einbindung europäischer Zulieferer bei Investitionen. Dort müssen die ausländischen Firmen lediglich eine Strategie vorlegen, wie sie einen Mindestanteil von 30% aus Inputs aus europäischer Produktion sicherstellen wollen. Das ist aber keine verbindliche Vorgabe eben. Und vielleicht noch einen dritten Punkt hier, der hier zu erwähnen ist. Es dauert natürlich auch noch eine Weile, bis der Industrial Accelerator Act in Kraft treten wird. Wir rechnen damit, dass es vielleicht 2028 letztlich implementiert wird, wenn man dann eine politische Einigung findet. Bis zu diesem Zeitpunkt sind allerdings viele der bereits angekündigten Investitionen in Batteriefabriken in Europa von chinesischen Firmen schon längst vonstatten gegangen. Das heißt, diese Kriterien würden in diesen Fällen gar nicht mehr angewendet werden müssen.
Und das ist ja schon spannend, insgesamt auch irgendwie bei dieser industriestrategischen Neuausrichtung Europas, dass wir so ein komisches Gleichzeitigkeit haben. Einerseits wirklich aufgeregte Debatten, und wenn man sich diesen Teil vom IAA angeschaut, dann war es ja wirklich ein, jetzt macht Europa das, was China immer gemacht hat, Reverse Deng, also wirklich so, okay, völliger Umschwung. Und auf der anderen Seite schaut man sich die Details an und denkt sich, naja, aber irgendwie tun wir das, aber tun es auf eine Weise, in denen es am Ende die Effekte so gering sein werden, dass man sich echt fragt, ist es den Aufwand überhaupt wert, wenn wir das nicht noch nachschärfen?
Das bringt mich direkt in den letzten Teil unseres Podcasts, Nils, wo ich auch nur mit euch ein bisschen auf die politische Komponente schauen möchte. Wir haben über die politische Kontroverse gesprochen bereits, wenn es um den IRA geht und die Konditionen für ausländische Investitionen. Wie schätzt ihr denn generell die Wahrscheinlichkeit ein, dass die Mitgliedsländer der EU-Kommission bei einem härteren Vorgehen gegen China folgen würden oder ihr auch das Backing geben würden?
Ich würde es in 2 Teile teilen. Erstens, ich glaube, was wirklich sich verändert hat, ist, dass wir eine sehr viel breiter getragene Problemdiagnose haben jetzt auf europäischer Ebene. Ich glaube, sehr ganz anders als vor einem Jahr ist es jetzt wirklich so, dass in den allermeisten Mitgliedsländern angekommen ist, dass wir ein Problem, ein singuläres Problem mit dem chinesischen Exportmodell haben und dass wir darauf irgendwie eine Antwort finden müssen. Und ich würde sogar so weit gehen, dass bei den allermeisten angekommen ist, dass das ein zentrales Problem in der europäischen Wettbewerbsfähigkeitsstrategie ist. Wir können hier, nur ein Beispiel zu nennen, chinesische E-Autos sind im Schnitt 10.000 Euro billiger zu produzieren als europäische. Wir können hier wahnsinnig viele Berichtspflichten abschaffen und Arbeitsmärkte flexibilisieren. Wir können das alles tun, wir werden aber diese Lücke nicht schließen können. So, insofern würde ich sagen, Diagnoseebene, eine Menge hat sich in die richtige Richtung bewegt.
Ziehen wir denn auch die richtigen Schlüsse aus dieser Diagnose in Europa?
So, und jetzt wird es schillernder. Weil tatsächlich, glaube ich, ist es halt kompliziert. Also zum einen haben wir das Problem, dass natürlich eine Reihe von Mitgliedsländern Interesse haben, weiterhin nach China zu exportieren. Da gehört Deutschland ganz klar mit dazu. Natürlich gehen die Exporte runter, aber da bleibt was, ne, was man nicht aufs Spiel setzen möchte. Zum anderen gibt es natürlich auch Unternehmen, die ein Interesse haben, in Konflikt mit China aus dem Weg zu gehen, eben weil man selber in China produziert, entweder für den chinesischen Markt oder in China produziert, um dann nach Europa zu exportieren, möchte man auch keine Zölle. Und dann, und das sehen wir jetzt zum Beispiel in den ganzen Bereich Direktinvestitionen, gibt es eine ganze Menge von Mitgliedsländern, Spanien zählt dazu, dass die halt ein Interesse daran haben, dass chinesische Unternehmen weiter nach Europa kommen. Und das ist eine Gemengelage, in der quasi die große Frage ist, bindet man sich jetzt einen Konflikt mit China ans Bein, ja oder nein? Und ich würde sagen, zwei Beispiele zu nennen. Ne? Also wir hatten vor 2 Wochen ein gemeinsames Papier der italienischen, französischen, spanischen, niederländischen und litauischen Regierungen, die gesagt haben, wir fordern die Kommission auf, mehr auf der handelspolitischen Ebene gegen chinesische Billigimporte zu tun. Das hat 2 Tage gehalten. Und dann hat die spanische Regierung gesagt, nee, das war eigentlich gar nicht so gemeint. Das war ein Papier, das sich auf der Arbeitsebene geeinigt wurde, aber es hatte noch kein politisches Backing. Wir ziehen uns wieder raus. Zeigt, wie schwierig es ist für Spanien, dafür eine Position zu bekommen. Das Gleiche gilt für die deutsche Bundesregierung. Wir sehen zum einen auch jetzt hier immer wieder die Ansage, da muss was passieren. Wir müssen mit unfairem Wettbewerb gegenüber China vorgehen. Zum anderen haben wir einen Bundeskanzler, der zwischendurch auch mal fallen lässt, wir bräuchten eigentlich auch ein neues Freihandelsabkommen mit China. Wir haben eine Wirtschaftsministerin, die gerade nach China gereist ist, mit dem erklärten Ziel, wir wollen mehr chinesische Investitionen nach Europa bringen. Es ist tatsächlich verwirrend festzustellen, was genau eigentlich die Position ist. Die Frage ist also, wo landet man da in den nächsten Wochen? Und die interessante Ausgangslage ist, dass wir jetzt eine Zeitlinie haben, wo es da irgendwie zu einem Eingehen kommen wird. Also großer Showdown Mitte Juni. Die Kommission schlägt vor, wir wollen mehr gegenüber China machen. Wie sortieren sich die Mitgliedsländer da? Und ich würde sagen, im Moment steht es 50-50, wo wir da landen werden.
Und woran wird es liegen, auf welcher Seite dieser Gleichung man landet?
Ich glaube, 2 Sachen. Das eine ist, gelingt es, die Botschaft unterzubringen, dass eben die Antwort auf Chinas Wachstumsmodell Teil der europäischen Wettbewerbsstrategie ist. Das ist nicht was neben Schauplatz ist, sondern ist quasi die Grundvoraussetzung dafür, dass all die Reformen, die wir hier im Binnenmarkt anstreben, überhaupt eine Wirkung zeigen können. Und das Zweite ist, haben wir einen guten Plan, wie wir mit den kommenden chinesischen Gegenmaßnahmen umgehen werden. Ist klar, Europa ist einer der letzten großen Märkte mit einer Menge Kaufkraft, die für chinesische Exporte im Moment offen sind. Die chinesische Regierung trommelt jetzt schon wahnsinnig gegen die Maßnahmen, die Europa nur erwägt. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wenn die EU wirklich was vorlegt, dass dann Gegenmaßnahmen kommen werden. Und die Frage ist, haben wir dann einen guten Plan, wie wir damit umgehen?
Vielen Dank, Yannick. Und jetzt, bevor wir ganz zum Ende des Podcasts kommen, habe ich wie immer noch die Kategorie 3 Fragen. Ein Wort für euch. Das heißt, ich stelle euch 3 Fragen, die ihr bitte mit jeweils einem Wort beantwortet. Nils, du bekommst die 1. Frage. War die Dominanz Chinas bei grünen Zukunftstechnologien abzusehen oder bist du auch als Ökonom überrascht gewesen?
Ehrliche Antwort, ich war überrascht, aber man hätte es absehen können.
Yannick, die 2. Frage geht an dich. Eingeordnet in Fußballligen, wie weit ist China Deutschland bei der E-Mobilität technologisch voraus?
Also wenn China 1. Liga ist, würde ich sagen, ist Europa momentan 3. Liga, vielleicht mit Chancen zum Aufstieg in die 2.
Und dann die 3. Frage geht an euch beide. Auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist passt schon, 10 ist, das wird richtig hart. Wie hart wird der China-Schock 2.0 für Deutschland, wenn Brüssel und Berlin nicht gegensteuern?
8. Würde ich mitgehen.
Vielen Dank, Nils und Yannick, und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war hiermit schon die 60. Folge unseres Podcasts U2Go, dem Podcast für Europapolitik des Jacques Delors Centers in Berlin. Alle unsere Folgen gibt es wie immer bei Spotify und allen anderen gängigen Podcast-Portalen zum Nachhören und natürlich auch auf unserer Webseite delorscenter.eu. Dort findet ihr auch Yannick und Arthurs Policy Brief zum Industrial Accelerator Act und den ausländischen Direktinvestitionen. Mein Name ist Tonür, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.